Typen oder Nachbar, wohl hat ja jetzt gerade keine Nachbarschaft mehr, aber vielleicht der Bruder oder die Schwester, Vater oder Mutter. Wie kann so jemand wieder neu zurückkommen, Heimat finden, Zuhause erleben? Vor allen Dingen, wenn du in seiner Nähe Christ bist und eigentlich weißt von mehr als seinem Zuhause hier nur auf der Erde. Ein Zuhause, das ewiger ist. Christoph Zehentner drückt das auch in so einem Lied, ähnlich wie Sephora Nelson ganz am Anfang unseres Gottesdienstes, diesem Lied Zuhause. Er drückt es aus, dieses Zuhause. Er sagt, ich wünsch dir mal so sehr, mal wo zu Hause zu sein, zu erleben, was Geborgenheit heißt. Eine Heimat, ein Nest, das dir Freiheit lässt. Ich wünsch dir, bald zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob du selbst so einen Ort hast, wo du sagst, das ist mein Zuhause. Nur wenn du eine Ahnung davon hast, es vielleicht schon erlebt hast, was es bedeutet, wie Zehentner dann weiterschreibt, jemanden zu haben, der dich versteht, der dich lieb hat, der zuhört, dich hält, dem du vertrauen kannst, der dich nicht enttäuscht, wenn es drauf ankommt, sich hinter dir dich stellt, der dich gut kennt, dich ermahnt, wenn du es brauchst, der dir hilft, dich ganz ehrlich zu sehen, der dich begleitet, an der Hand nimmt und führt, der dir Mut macht, neue Wege zu gehen. Wenn du das weißt, ist es nett, das zu haben, auch bei Menschen zu erleben, vielleicht in einer eigenen Familie. Aber im Grunde genommen steht diese ganze Einladung dafür, wie Gott so ist und einlädt. Wie Gott Menschen zu sich, in sein Zuhause einlädt, geradezu nötig zu kommen. Gott ist nämlich unglaublich wichtig, dass Menschen ja bei ihm zu Hause finden. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du und ich ankommen bei ihm. Gerade dann, wenn man vielleicht so ein kaputtes Leben oder eine kaputte Lebensphase hat. Vielleicht ganz viele Beziehungen in meinem Umfeld kaputt sind. Hey, wie gut ist es, dass Gott uns einlädt in sein Zuhause. Dass du irgendwo ankommst, wie der verlorene Sohn, der wieder zurückkehrt, wie eine verlorene Tochter, die wieder erkennt, wo ihr Zuhause ist. Und dann tut Gott, lädt er ein, öffnet er seine Arme. Und was ich ganz toll finde bei Gott, dass er das nicht nur irgendwie macht, so spirituell, irgendwie von oben herab oder irgendwie durch einen Traum oder was. Was ich begeisternd finde, dass er dich und mich, uns als Gemeinde dafür benutzt, Menschen zu sich einzuladen. Ich finde das unglaublich. Dieses größte Anliegen, das Gott hat, setzt er mit uns um. Du, der Kollege oder die Kollegin, du, der Vater oder die Mutter, du, der Bruder, die Schwester, du, der Nachbar, darfst einladender sein an Gottes Statt. Und das finde ich so abenteuerlich, wozu er uns einlädt. Ich habe von Michael gehört bei der Vorbereitung auf die Predigt, dass ihr euch gerade auch so in Predigten darüber Gedanken macht, wie man Liebe zueinander lernt auf unterschiedliche Weise. Machen wir in Heidelberg übrigens auch, gerade so versuchen wir die Jahreslosung, nimmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, das ganze Jahr durchzubuchstabieren. Wir machen so abwechselnd mal eine Predigt, wo es um das Miteinander geht und manchmal um die Liebe zu Gott. Wir haben das ganze Ding auch Liebe hoch 4 genannt. Und das möchte ich heute, bin ich total froh, das mit euch auch zu buchstabieren, wo das zusammenkommt. Die Liebe zum Nächsten, wo wir ihn einladen und Liebe Gottes, die durch uns fließt, zu betonen. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, wie ich euch motivieren könnte, mit Jesu Augen zu sehen, Menschen mit Jesu Augen zu sehen. Jesus so zu sehen, wie er einlädt und das durch uns macht. Und mich faszinieren ja verschiedene Vorbilder immer am meisten, wenn ich mich mit Leuten auseinandersetze, die mich inspirieren. Als Jugendlich haben mich sehr die Geschichte von Georg Müller interessiert, der eine ganz große Liebe zu Waisenkindern hatte. Oder Hudson Taylor, der eine große Liebe zu den Chinesen hatte. Oder Jim Elliot, der eine große Liebe zu Indianern, den Aucas hatte in Südamerika. Diese Liebe hat diese Leute ganz viel gekostet. Jim Elliot noch sogar sein Leben. Vorbilder sind sehr motivierend. Ich habe mich gefragt, mit wem könnte ich mich unterhalten an diesem, mit diesem Thema, mich inspirieren lassen. Und ich habe mich dann faszinieren lassen von Paulus. Paulus, der in seinem Brief an die Thessalonicher etwas ausdrückt, das hat mir richtig Feuer und Leidenschaft wieder neu gegeben. Und in diesem zweiten Kapitel seines Briefes offenbart dieser Paulus, dieser leidenschaftliche Missionar, ein Menschengewinner für Jesus, kann man sagen, ein unermüdlicher Einlader von Menschen zu Jesus, in das Haus des Vaters, in sein Herz. Wie in keinem anderen Brief offenbart er da ein Stück von seinem Herzen. Das hat mich neu angesprochen, wie er denkt, wie er seine Gefühle ausdrückt und einen Einblick in sein Inneres gibt. Keiner, der Menschen liebt und sie für Jesus, für den Vater im Himmel gewinnen möchte, kann davon unberührt werden, von diesen Worten. Ich lade euch ein, 1. Thessalonicher 2 mit mir zu lesen, da die ersten 13 Verse, und ich möchte mich dann auf die letzten Verse ein wenig konzentrieren. Da heißt es, auch ihr selbst, Brüder und Schwestern, erinnert ihr euch ja noch genau an das Wirken, das wir unter euch entfaltet haben, dass es von Gott gesegnet und nicht vergeblich war. Wie ihr wisst, hatten wir zuvor in Philippi viel ausstehen müssen, waren misshandelt worden. Trotzdem fassten wir im Vertrauen auf unseren Gott den Mut, euch seine gute Nachricht zu verkünden und ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Ihr könnt darin sehen, wenn wir zum Glauben an die gute Nachricht aufrufen, folgen wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten. Wir tun es auch nicht in eigennütziger oder betrügerischer Absicht. Nein, Gott hat uns geprüft und zum Dienst für die gute Nachricht brauchbar gefunden. Deshalb und nur deshalb verkündigen wir sie. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Ich habe euch nie nach dem Mund geredet, ihr wisst es. Genauso wenig ging es mir jemals insgeheim um den eigenen Vorteil. Gott kann es bezeugen. Ich wollte auch nicht von Menschen geehrt werden, weder von euch noch von irgendjemand sonst. Als Apostel von Christus hätte ich meine Autorität hervorkehren können, aber stattdessen war ich sanft und freundlich zu euch, wie eine stillende Mutter zu ihren Kindern. Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben. So lieb hatte ich euch gewonnen. Ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, dass ich keine Mühe gescheut habe. Während ich euch Gottes gute Nachricht verkündete, habe ich Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Ich rufe euch selbst und Gott als Zeugen an. Mein Verhalten gegen euch, die ihr die gute Nachricht annahmt, war gottgefällig, redlich und untadelig. Ihr wisst selbst, ich war zu euch allen, zu jedem, zu jeder, wie ein Vater zu seinen Kindern. Ich habe euch ermutigt und angespornt und euch beschworen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Er hat euch doch dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Sehr, sehr persönlich, was Paulus hier über sich sagt. Und darf ich euch ein bisschen was zum Hintergrund sagen? Um diese leidenschaftlichen Worte besser einordnen zu können. Der kurze Dienst von Paulus und Silas und Timotheus in Thessalonich, in dieser Stadt, wo er hinschreibt, ist jäh unterbrochen worden. Er war da nur eine ganz kurze Zeit. Der Mob, aber auch die Verantwortlichen der Stadt bedrohten ihn mit dem Leben. Und so musste er aus der Stadt fliehen, in einer Nacht- und Nebelaktion die Stadt verlassen, fast auf demütigende Weise wie ein Hund weggejagt zu werden. Und das versuchten Kritiker von Paulus dann auszunutzen und haben der Gemeinde, der ganz jungen Gemeinde, die war erst ein paar Monate alt, falsche Gerüchte da verbreitet und ihn verleumdet, so nach dem Motto, er ist einfach abgehauen, er hat euch im Stich gelassen, er hat seitdem nichts mehr von sich hören lassen. Offensichtlich kann man ihm nicht trauen, er hat vermutlich falsche Motive gehabt. Er ist nur einer von diesen vielen falschen Propheten, die auf dieser Via Ignatia, einer der Haupthandelsstraßen, entlang kamen. Er ist ein Scharlatan, er ist nur aktiv, wenn es um Macht, Geld und Einfluss geht. Und da haben sich sehr wahrscheinlich die jungen Christen da sehr beeinflussen lassen. Und einige sind vielleicht zum Nachdenken gekommen, haben die Integrität von Paulus hinterfragt, bezweifelt das ganze Verhalten, seine plötzliche Abreise, nicht mehr zurückzukehren und so weiter. Alles sprach irgendwie für diese ganzen Gerüchte. Und wenn man diese Anklage im Hinterkopf hat, dann versteht man vielleicht ein bisschen diese Worte, warum er so leidenschaftlich wirbt dafür, für seinen Charakter. Und hier offenbart er wie nirgendwo sonst sein Herz, wie er denkt und wie er fühlt für Menschen. Was bewegt ihn eigentlich, wenn er Menschen gewinnen will? Was ist seine Motivation, wenn er sich darum bemüht, ihnen die beste Nachricht der Welt zu vermitteln? Was steckt dahinter? Und er malt damit auch ein Bild davon, wie du und ich eigentlich sein sollen, wenn wir Menschen gewinnen wollen. Dass sie bei Gott eine Heimat, ein Zuhause finden. Er gibt uns damit ja auch so eine Vorstellung davon, wie eine Gemeinde sein muss. Viva, FEG, Viva sein sollte. Was sollten das für Leute sein, damit hier Menschen ein Zuhause finden? Und im Grunde genommen gibt er zwei Antworten. Er sagt einmal, sei wie eine Mutter. Sei wie eine Mutter. Das schreibt in einem Reader's Digest eine Mutter von 5 Kindern. Ich würde mir wünschen, dass die ganze Plackerei, die ich so in einem 7-Personen-Haushalt habe, sich doch irgendwie lohnt und auf Dankbarkeit stößt. Eines Abends, schreibt sie, bereite ich das Abendessen vor, da kommt mein 13-Jähriger und erzählt mir von einem Film in der Schule über eine Geburt, den hat er im Biounterricht gesehen, und er schildert, wie schmerzlich und schlimm das alles war. Doch meine Hoffnung, schreibt sie weiter, er würde mich als Mutter und Frau nun ein bisschen besser verstehen, verging mit seinem abschließenden Kommentar. Also mir tut Vati krass leid, dass er sich das 5-mal ansehen musste. Typisch Mann, sagen sich vielleicht einige. Kann sich ein Mann überhaupt in eine Frau hineinversetzen? Ich sage nein. Es ist schon ziemlich ungewöhnlich, was Paulus hier macht für die damalige Kultur, dass er sich mit einer Frau vergleicht. Ich weiß nicht, wer das vielleicht schon mal gehört hat. Ein frommer Jude damals betete jeden Morgen, danke, dass ich nicht geboren wurde, und als Frau. Dass ich nicht als Frau geboren wurde. Und was Paulus hier macht, was man ihm manchmal so fälschlicherweise falsch unterstellt, er identifiziert sich hier, setzt sich als Mann über alle gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit hinweg und vergleicht sich mit einer Frau und Mutter. Wir hätten als Apostel Christi, sagt er, unser Ansehen geltend machen können. Im Gegenteil, wir sind euch freundlich begegnet, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt. So waren wir euch zugetan und wollten euch nicht nur im Evangelium teilhaben lassen, sondern unserem eigenen Leben. Wie beschreibt er sich hier? 4 Eigenschaften einer Mutter benutzt er hier. Nachher Vater benutzt er weniger. Hier 4 Eigenschaften, die helfen, ein Zuhause zu schaffen. Ich möchte das auf uns übertragen. Er sagt erstmal, wir sind euch freundlich begegnet wie eine Mutter. Freundlichkeit, eine ganz wichtige Eigenschaft, damit Menschen ein Zuhause finden. Das ist eine Grundlage, wenn man Menschen willkommen heißen will. Und ich meine damit nicht nur im Gottesdienstraum, sondern grundsätzlich, wir sind Gemeinde, wo wir auch leben und arbeiten. Und wenn du liebe Menschen zu dir nach Hause einlädst, sie kommen dann, wie wir gestern, wir haben vor zwei Jahren angefangen zu bauen unser Haus und haben gestern so eine große Helferparty gemacht, waren circa 80 Leute da, obwohl viele vorher abgesagt hatten, waren froh, dass nicht mehr wurden. Es macht einen Unterschied, wenn man die Leute begrüßt und sagt, mit einem langen Gesicht jemand begrüßt, na, du auch hier, käme ganz schlecht bei so einer Party, würde den Sinn nicht so wiedergeben. Nein, wir haben alles getan, um diese Leute, die uns ja sogar auch geholfen haben bei unserer Baustelle, willkommen zu heißen, sie zu verwöhnen, ihnen Gutes zu tun, ihnen Dank auszudrücken, ihnen auf jeden Fall mit ganzem Herzen freundlich zu begegnen, sie willkommen zu heißen. Freundlichkeit ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Zweitens, Hingabe, nennt er. Wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt, so waren wir euch zugetan sagt er hier. Hier steht eigentlich ein Begriff, der meint im Griechischen hegen und pflegen, herzen. Sich kümmern, Zeit und Energie investieren. Wenn ich wirklich freundlich bin und nicht nur aufgesetzt, bedeutet das, dass ich bereit bin, auch jemandem in mich jemand zu investieren. Das merkt man daran, wenn über diese Frage, wie geht es dir, man nicht sagt, ist ja gut und so weiter, man geht seines Weges, sondern bereit ist, nochmal einen draufzulegen und nachzufragen. Manchmal kommt er nämlich nicht und gut und wie geht es dir. In der Gemeinde bedeutet das nicht nur jemandem anzulächeln, sondern an diesen weiteren Schritt zu gehen. Wie bei einer Einladung, bei der man buchstäblich den Tisch bereitet, das Essen vorbereitet, nochmal den Raum staubsaugt. Es braucht Hingabe, um ein Zuhause zu schaffen. Ein Zuhause entsteht niemals von alleine und zufällig. Sondern wer das von zu Hause weiß, von seinem wirklichen Zuhause, der weiß, da ist viel Liebe und Energie notwendig gewesen, um zu Hause zu schaffen. Und hier heißt es, hat Paulus, wie eine Mutter sich um Kinder kümmert, wie ein Gastgeber sich um Gäste kümmert. Und das ist der Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, jeder für uns in der Gemeinde. Wollen wir hier was investieren, damit Gemeinde ein Zuhause wird? Dann redet er hier von Transparenz. Wir haben euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben. Das ist für mich einer der beeindruckendsten Sätze von Paulus. Er lässt Leute an seinem Leben teilhaben. Ihm war es nicht nur wichtig, irgendeine, wenn auch die wunderbarste Botschaft weiterzugeben. Nicht nur zu reden. Er hat in sein Leben hineinblicken lassen. Denn wie schon damals und heute vielleicht noch viel stärker, Menschen wollen nicht nur etwas von dir hören, sondern sie wollen das an deinem Leben sehen, ob es funktioniert. Wie funktioniert denn das Evangelium bei dir in der Ehe? Wie funktioniert das in deiner Kindererziehung? Wie funktioniert das, wenn du dich mit Leuten nicht gut verstehst auf der Arbeit? Wie funktioniert Evangelium dort? Es gibt im Englischen auch einen Satz, der sofort einleuchtet, wenn wir ihn hören. I don't care what you know until I know that you care. Auf Deutsch, mich interessiert nicht, was du weißt, bis ich nicht weiß, dass ich dich interessiere. Menschen fühlen sich von uns angenommen, wenn du und ich sie an unserem Leben teilhaben lassen. Das zeigt ein ganz großes Interesse. Und das bedeutet natürlich, dass wir Zeit mit ihnen verbringen, dass sie aber auch kritische Fragen stellen dürfen, wirklich hinsehen dürfen, wie wir unseren Glauben leben. Wir machen das auch als Ehepaar, seit wir verheiratet sind, und wir sind froh, dass wir das aus unseren Herkunftsfamilien beide aufgenommen haben. Judith, meine Frau, die ist in einer Familie groß geworden, die hatten 8 Kinder. Das 8. war eine Pflegeschwester, und die kam so in diese Familie, obwohl sie nur kurz aufgenommen werden sollte, weil ihr Vater Präsident von Biafra war und seine Kinder beim Bürgerkrieg alle verteilt hatte. Und dann hat der Pfarrer, so heute Morgen könnte das sein, hat jemand Lust, eins von diesen Kindern, der hatte den Kontakt zu dieser Frau, die das vermittelt hat, jemand Kinder kurz aufzunehmen. Und mein Schwiegervater sagte damals, ach, einer mehr oder weniger in der Familie, nehmen wir die mal für 3 Monate auf. Und so ist sie, glaube ich, 15 Jahre da geblieben. Das hat meine Frau so mitgenommen. Bei meiner Familie war das so, dass meine Eltern total gastfreundlich waren und immer wieder Leute einfach nach dem Gottesdienst mitgenommen haben. Unsere Freunde sind da ein- und ausgegangen. Die kannten sich manchmal in unserem Kühlschrank besser aus als in ihrem Zuhause. Sie haben was an unserem Leben teilgenommen. Und das versuchen wir bei uns auch jetzt zu praktizieren. Wir sind total begeistert, dass Gott uns ein großes Haus gegeben hat, wo Leute rein und raus gehen können. Und wir haben bei dem Bau von Rumänen eine Tür einbauen lassen. Haben wir natürlich nicht gewusst, dass es in Rumänen üblich ist, von außen aus eine Klinke zu haben. Nicht nur von innen, also nicht einen Knauf. Also bei uns kann man jederzeit reinkommen. Manchmal vergessen wir abends die Tür abzuschließen. Also man könnte dann auch einfach so reinkommen. Kann man rausschneiden bei der Aufnahme vielleicht. Und wir haben gedacht, wir hatten zuerst überlegt, den Knauf da drauf zu machen. Gedacht, nee, das ist unser Leben ist anders. Wir wollen ein offenes Haus haben. Inzwischen jeder, der uns ein bisschen besser kennt, der klingelt gar nicht mehr. Kommt rein, sagt, hallo, ist hier jemand? Wenn Sie niemanden hören, gehen Sie links in die Küche, da ist die Kaffeemaschine. Das gehört mit dazu, wenn wir Menschen ansprechen wollen. Ich glaube, Gastfreundschaft und ein offenes Haus müssen wir wieder ganz neu entdecken, Menschen Gottes Liebe zu zeigen, weil sie dann vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben zu Hause erleben. Wie sagt es Christoph Zehntner, dass man da sein kann, wie man ist. Das Lied fängt an so, zieh deine Schuhe aus, mach's dir gemütlich hier. Das kann man, wenn man sich irgendwo zu Hause fühlt. Und das vierte, was Paulus hier sagt, was eine Mutter ausgezeichnet, ist Liebe. Bringt er sogar als viertes erst. Denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Dieses mit dem offenen Haus, Gastfreundschaft, ein einladendes Wesen in sich reinschauen zu lassen, funktioniert nur, wenn wir von dieser Liebe bestimmt sind, die von Gott kommt. Genau das hier ist der Begriff. Es ist Gottes Liebe, die dich und mich treiben muss. Wie sagt es Paulus an anderer Stelle, die Liebe, die in euer Herz ausgegossen ist, die könnt ihr auch nicht von alleine produzieren. Das wird nur ein Krampf. Gottes glühende Retterliebe, wie es in einem Buchtitel vor ein paar Jahrzehnten hieß, die muss uns packen. Menschen zu lieben, bis es wehtut, wie Mutter Teresa mal sagte. Und das tut eine Mutter auf unzählige Weise und das schafft ein Zuhause. Hunderte kleiner und großer Liebeshandlungen, die im Leben einer Mutter so zu sehen sind. Gott liebt Menschen in sein Vaterherz und Vaterhaus hinein und lässt uns mit daran teilnehmen. Wir dürfen jeder so ein klein bisschen davon weitergeben. Sagt Paulus in einem Brief, merkt ihr nicht, dass Gottes Liebe euch, Güte euch zur Umkehr treibt? Und daran dürfen wir beteiligt sein, wenn wir wie eine Mutter mütterlich lieben als Gemeinde. Und er sagt hier, das wird ganz konkret, ihr erinnert euch, wie wir uns gemüht und geplagt haben, bei Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Da heißt, hier kommen Worte vor, das heißt, wir haben richtig uns den Hintern aufgerissen, wir haben uns abgeplagt, um euch diese Liebe deutlich zu machen. Und ich glaube, wenn wir Menschen heute als Gemeinde neu zu Hause bieten wollen, einem so Typen wie gerade im Film, und die gibt es inzwischen in der Mehrheit, nicht in der Minderheit, das ist nicht so ein Aussteiger. Guck genauer hin. Ihr seht es am Supermarkt, an der Kasse, wenn ihr in die Gesichter von manchen Menschen schaut. Die sehen heimatlos aus. Wenn wir solchen Menschen Heimat bieten wollen, dann müssen wir sein wie eine Mutter. Fürsorglich, hingegeben, freundlich, offen, liebevoll und dienend. Und ich sage es nochmal, weil manche von uns gleich so ein Appellohr aufmachen, das schaffen wir nicht von uns selbst zu produzieren. Ich sage, wir müssen einfach mal sagen, Herr, wir können es nicht, wie die anonymen Alkoholiker. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wenn du, Jesus, mich nicht füllst mit genau dieser Liebe, habe ich genauso leere Hände wie vorher. Ich kann nichts weitergeben. Und das ist der erste Schritt. Ich muss Buße tun, sagen, ich habe nichts zu bieten. Und dann müssen wir die Hände und mein Herz neu füllen lassen, meine Augen neu anstecken lassen. Und dann sagt er hier noch, fügt er noch hinzu, sei wie ein Vater. Wenn du Menschen gewinnen willst, ihnen zu Hause bieten willst, sei wie ein Vater. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, hier in Deutschland, den Hintergrund dazu, lebte in Deutschland vor Jahren ein jüdischer Junge. Er verehrte seinen Vater sehr. Die Familie war religiös, achtete auf die jüdischen Sitten. Der Vater achtete auch sehr darauf, regelmäßig die Synagoge zu besuchen. Als der Junge ein Teenager war, musste die Familie in eine andere Stadt umziehen. Hier gab es keine Synagoge. Der ganze Ort war protestantisch geprägt. Der Vater machte der Familie deutlich, dass sie nun die jüdische Tradition aufgeben müssten. Sie müssten der lutherischen Kirche beitreten. Der erstaunten Familie teilte er dann mit, dass das um des Geschäftes willen unbedingt nötig wäre. Der Junge war völlig verwirrt, tief enttäuscht. Später schlug seine Enttäuschung sogar in Zorn und Bitterkeit um. Und die hat ihn das ganze Leben nicht mehr verlassen. Ständig saß er im britischen Museum, wo ein Buch, später verließ er Deutschland, um in England zu studieren, und saß dann im britischen Museum, um ein Buch zu studieren, in dem dann sein Weltbild entstand. Das sollte die gesamte Welt verändern. In diesem Buch beschrieb er Religion als Opium fürs Volk. Später haben ca. 2 Milliarden Menschen auf der Welt in einem System gelebt, das die Gedanken eines verbitterten Mannes umsetzen sollten. Sein Name ist Karl Marx. Die Auswirkungen der Heuchelei, des Einflusses und des Vorbilds seines Vaters, kann man selbst heute überall auf der Welt noch beobachten. Paulus zeigt hier ein anderes Bild. In den Versen 9 bis 12 zeigt er, dass Paulus, er möchte wie ein Vater sein, der seine Kinder vorbildlich liebt und motiviert. Und das gehörte für ihn auch sehr wahrscheinlich durch seinen erlernten Beruf als Zeltmacher, gehörte auch dazu, dass er sich finanziell von ihnen unabhängig machen wollte, ihnen nicht zur Last fallen wollte. Er hat zwischendurch mal Spenden von der Gemeinde in Philippi angenommen, aber selbst da reichten sie nicht für den Lebensunterhalt auf, und so hat er gearbeitet, um sich unabhängig zu machen, um den Gemeinden mit voller Kraft dienen zu können. Und sein ganzes Leben hat er durch sein Vorbild geprägt. Er schreibt hier, ihr habt gesehen, wie heilig, gerecht und untadelig wir gegen euch die Gemeinden waren. Das heißt, vor Gott und Menschen haben wir das gelebt. Das hört sich so ein bisschen an, als wollte er zeigen, dass er perfekt war, aber das stimmt hier nicht. Heilig meint ja eigentlich nicht, wie wir das haben, mit so einem Heiligenschein durch die Gegend laufen, sondern einfach, ich bin voll für Gott da, abgesondert für Gott, das heißt heilig. Ich lebe für Gott. Oder gerecht meint, ich versuche mich zu orientieren an Gottes Maßstäben, auch in meinem Alltag. Ich habe verstanden, wie Gott sich mein Leben wünscht und will mich daran orientieren. Oder untadelig meint ein Leben, wo man hingucken kann und sagen, hey, der hat auch seine Macken und seine Fehler, aber er bemüht sich, klar, authentisch zu leben. Paulus lebte ein Leben, das er vorzeigen wollte. Hey Leute, orientiert euch an mir. Ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt, aber ich bin auf einen ausgerichtet. Ich laufe jemandem nach, nämlich Jesus, lauft mir hinterher. Und hier schildert er diese pädagogische Rolle eines Vaters, wie Paulus es verstand, dass man für Kinder ein Vorbild sein muss. Es hilft nichts, Kinder zu erziehen, sie machen einem doch alles nach. Wie es ein frustrierter Vater sagte. Er ermutigt sie, er motiviert sie, hier steht sogar, er beschwor sie, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Hey, eine Motivation durch mein Leben, nicht durch meine Worte. Hey, es lohnt sich, Gott zu folgen. Guckt in mein Leben, ey, das ist so cool, so abenteuerlich, Gott zu folgen. Es lohnt sich. Wie wird man für Menschen ein Vater, auch wenn man eine Frau vielleicht ist? Auch hier, nicht aus eigener Kraft. Das möchte ich immer wieder betonen. Auch hier wollen wir aber unsere Hände, unser Herz öffnen und sagen, Herr, füll es. Mach uns zu Menschen, die Motivation für andere sind, auch dir zu folgen. Wir sagen ja manchmal, guck nicht auf Menschen, guck auf Gott. Hey, das Problem ist, die haben doch nur uns zum Gucken. So eine billige Ausrede, klar, wissen wir im Hintergrund, guck nicht auf Menschen, guck auf Gott. Aber sie haben niemanden anderen zum Anfassen. Sie sehen niemanden anderen auf der Arbeit. Ich weiß noch ganz genau, als in meiner Oberstufe habe ich mal so einen Aushang gemacht, weil ich auch toll fand, wie es an anderen Schulen ist, so ein Schülerbibelkreis. Ich meine, das ist noch was ganz anderes als in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme. Weht ein anderer Wind teilweise. Ich habe den Aushang gemacht und es kam keine Sau. Doch mein Freund kam, der ist ein Atheist, der kam aus Mitleid, kam der hin, weil... Ich meine, wir haben dann keinen Bibelkreis gemacht, Bibelgesprächskreis oder Gebetskreis. Aber manchmal bist du der Einzige dort, an deiner Schule oder deiner Klasse oder deiner Arbeitsstelle, von dem du überhaupt weißt, der irgendwas mit Gott zu tun hat. Wen sollen deine Kollegen, wie sollen sie Gott begegnen, außer durch dich? Sei ihnen ein Vater, der sie einlädt durch sein Vorbild. Wie gesagt, nicht aus eigener Kraft. Weißt du, heute lässt sich niemand auf Richtigkeiten mehr ein. Und niemand interessiert deine Theologie. Und im Grunde genommen interessiert sie auch nicht, welcher Sorte Kirche du hingehst. Wer peilt heute in der Gesellschaft schon die Unterschiede? Manchmal kriegen wir das ja nicht auf die Reihe zu erklären, was uns unterscheidet. Es interessiert Menschen, ob das, wovon du redest manchmal von diesem Gott, ob das mit deinem Leben was zu tun hat. Ob das echt ist. Ob du dadurch positiv verändert wirst. Und hoffentlich und sicher hast du was zu erzählen, wenn du gefragt wirst. Sie interessiert, ob es etwas Gutes bewirkt, wenn du mit diesem Gott lebst. Wird das meine Ehe vielleicht besser machen? Wird das meine Beziehung zu meinen Kindern vielleicht verändern? Und Paulus sagt den Thessalonichern hier, schaut auf mein Leben, lasst euch dadurch motivieren. Lasst euch motivieren, euch auf diesen wunderbaren Gott, der Zuhause und Heimat gibt, einzulassen. Der dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit du frei sein kannst, Vergebung von Schuld erleben kannst, verändert wirst. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du musst nicht auf dieser Couch sitzen bleiben. Er hat da ein Zimmer für dich. Wir wollen hier ein Zuhause für Menschen sein, eine Familie, geistliche Brüder und Schwestern, aber auch geistliche Mütter und Väter. Und die Frage ist, willst du das auch? Manchmal erfordert das einen Preis. Ich würde sagen, ziemlich häufig erfordert es deinen Einsatz, deine Energie, deine Liebe und deine Hingabe. Aber es lohnt sich. Ohne Väter und Mütter keine Familie, kein Zuhause. Ohne Väter und Mütter keine Fürsorge und Freundlichkeit, die erlebbar ist, anfassbar und erfahrbar. Keine Liebe, keine Vorbilder, keine Motivation. Alles Eigenschaften, die andere anziehen, noch mehr zu wollen. Die Eigenschaften, die einen hinziehen zu dem, der sie schenken kann, dem Vater im Himmel, der uns Heimat geben kann, von dem alle Vaterschaft kommt, sagt Paulus an anderer Stelle. Ich möchte dich ermutigen heute, in dieser Woche das vielleicht mal ganz konkret zu üben. An den Menschen, die Gott dir gerade jetzt bewusst macht, die das brauchen. Du, wenn du jetzt dran denkst, dein Leben scannst, fallen dir garantiert ein paar Leute ein, wo du sagst, eigentlich heimatlos, eigentlich kein Zuhause. Ich wünsche dir eine Sehnsucht, die sollen das erleben, durch mich vielleicht erleben. Vielleicht Menschen, die einfach eine mütterliche Umarmung bräuchten oder ein väterliches motivierendes Gespräch. Hey, sei da. Lass dir jetzt zeigen von Gott und sei in der nächsten Woche da. Vielleicht auch gleich nach dem Gottesdienst. Manchmal kommen so Leute auch zu uns im Gottesdienst, stellt euch mal vor. Geht mit solchen Augen in der nächsten Woche durch die Woche. Und dann, Zehntner das sagt, ich wünschte so sehr, mal zu Hause zu sein, zu erleben, was Geborgenheit heißt. Eine Heimat, ein Nest, das dir Freiheiten lässt. Ich wünsche dir, bald zu Hause zu sein. Wie sagt es Luther, dann kann Gemeinde auch wie ein Backofen der Liebe werden. Das ist vielleicht schlecht bei dem Wetter. Du wirst auf jeden Fall dann niemanden fragen müssen, hey, kommst du wieder? Wenn du ihn schon mal her hingekriegt hast, kommst du wieder. Wer einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter erlebt hat, wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, sie wird wiederkommen. Und nicht nur in unsere Gemeinde, darauf kommt es erst in zweiter Linie an, sondern vielleicht irgendwann landen beim Vater im Himmel, der uns zu seinem Zuhause einlädt, bei dem alle unsere Sehnsucht gestillt wird. Egal, wie man es verbockt hat im Leben, der einen annimmt, wie man ist, und wo man sein kann, wie man ist. aber nicht so sein, bleiben muss, wie man ist. Wir schließen die Predigt und den Gottesdienst hiermit ab und ich möchte dich zum Abschluss dieses Gottesdienstes segnen. Und wenn du möchtest und, ja, wie ich das eben sagte, deine leeren Hände hinhalten möchtest, dass er sie füllt, dann tu das. Drück das aus, indem du sie hältst. Ich darf dich bitten, dazu aufzustehen. Dieser Gott des Friedens, der für dich auch Vater und Mutter sein möchte, dieser Gott möge dir Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch dich geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in deinem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen. Auf Wiedersehen.